Also nochmal guten Morgen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, Sarah und ich. Und wir bedanken uns bei der Technik. Was wären wir ohne euch? Ne? Man würde uns nicht verstehen. So. Ansgar und Raffi, ganz herzlichen Dank. Bevor ich in die Predigt einsteige, so ein kleines Update, wie es uns geht. Ne, ihr hattet ja letztes Mal richtig lieb für meine Frau gebetet. Stand da irgendwie eine dritte Rücken-OP irgendwie im Raum. Die ist erstmal vom Tisch, dafür sind wir sehr dankbar. Es geht so in kleinen Schritten besser. So, sie ist noch nicht ganz schmerzfrei und auch die Taubheit ist nicht ganz weg. Aber ihr dürft gerne kräftig weiterbeten. Das wäre echt super. Vielen Dank an euch alle und vielen Dank auch für alle Glückwünsche. Das hat mich sehr berührt und bewegt. So, vielen Dank euch, dass ihr an mich gedacht habt. Das weiß ich sehr zu schätzen und hat richtig gut getan. So, und jetzt fange ich mal an mit der Predigt. Vorher grüße ich euch aber noch ganz lieb von meiner Gemeinde, in der ich Pastor sein darf, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Rindeln. Ganz liebe Grüße an euch hier in Diepholz. Und jetzt lese ich euch den Bibeltext vor. Ja, das mache ich sehr gerne. Das mache ich sehr gerne. Als alter Baptist, der ich eigentlich gar nicht bin, mache ich das. Okay, Jesaja 43, die Verse 18 bis 25 lese ich uns mal so als Grundlage für das, was wir nachher miteinander bedenken wollen. Da heißt es in diesem Text aus dem Propheten Jesaja: Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe. Ich bin nicht da. Ich glaube, ihr könnt mich, doch jetzt ist wieder da, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Doch du hast mich nicht gerufen, Jakob, und du hast dich nicht bemüht, Israel. Du hast mir keine Lämmer als Brandopfer gebracht und mich nicht mit Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht zu Speisopfern gezwungen oder dir auferlegt, mir Weihrauch zu bringen. Du hast mir keine Gewürze für mich gekauft, hast mich nicht mit dem Fett von Opfertieren erfreut. Nein, du hast mich mit deinen Sünden bedrängt und mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich allein bin es, der deine Übertretungen um meinet Selbstwillen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Soweit der Bibeltext, um den es heute geht. Neulich war ich beim Bäcker. So, und da wurde ich von einem älteren Herrn unabsichtlich angerempelt. So. Die Frau von dem Mann sah das und sagte zu ihrem Mann ganz laut: Du hast den jungen Mann da angerempelt, entschuldige dich. Ne? So. Also ich hörte junger Mann, ne? So, und meine Frau, die dabei stand, sagte: Du hast echt angefangen zu strahlen. Ne? So. Das war so der erste Reflex. Und ich glaube, dann habe ich den Mann tatsächlich noch hinterhergerufen: Ich bin gar nicht mehr jung. Ne? Ich bin gar nicht mehr jung. Ich werde nächstes Jahr 60. Das ist so eine persönliche Zeitenwende, empfinde ich das. Ne? So geht es mir im Moment. Ich fange immer öfter an zu denken: Früher war alles besser. So, das ist dann mal die nächste Folie, wenn ihr die für mich hättet. Genau, früher war alles besser. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Ne? So. Neulich kam ich nämlich irgendwo, tatsächlich, da gab es noch so eine alte gelbe Telefonzelle, irgendwo bei uns in der Gegend. Ne? Und ich dachte, wie das früher war, als man noch kein Handy hatte. Ihr könnt euch noch erinnern, so dunkel, so die Leute, die es noch erlebt, also schon erlebt haben, genau. Da war man eben nicht erreichbar, ne? Es sei denn, man fand irgendwie eine gelbe Telefonzelle, da konnte man dann anrufen. Irgendwie war das Leben ruhiger, so, ne? Es gab Festnetz, für unterwegs die gelbe Telefonzelle. Man musste nicht ständig erreichbar sein. Und ich empfinde das heute so für mich. Heute liegt so viel Stress, Hektik und Druck in der Luft. Ne? Ich kriege das manchmal so schlecht hin, abends das Handy aus der Hand zu legen oder mein iPad. Ne? Ich bin immer irgendwas am Gucken, irgendwas am Machen. Nebenbei gucke ich Fernsehen. Das ist nicht gut, nicht wirklich. Ne? So. Manchmal denke ich, früher war das alles besser. Und dieses Auto finde ich auch super schön, ne? Also wirklich. Ja, also es sieht richtig klasse aus. Vor einiger Zeit hatten wir Besuch. Und der Besuch hatte ein also ganz schickes neues Auto, wirklich das Neueste, was es irgendwie gab. Und ich kriegte dann die Anweisung oder die Bitte, ob ich das Auto nicht auf einen anderen Parkplatz fahren könnte, nicht direkt vom Haus, sondern irgendwie ein bisschen weiter weg. Und dann kriegte ich sowas wie einen Schlüssel in die Hand. Ne? So. Dann saß ich da in diesem Cockpit. Ich habe das Auto nicht angekriegt. Ich war überfordert. Ich habe gesagt, was ist das? Wie macht man das? Hier ist nichts, was ich aus meinem Auto kenne. Ne? So. Genau. Und die Dame hat dann ihr Auto selber weggefahren. Ne? So. Und ich hörte von einem Kollegen, der auch ein neues Auto hat, der musste extra eine Schulung machen von einem ganzen Samstag, damit er die ganze Technik bedienen konnte. Ich will sowas, ehrlich. Ne? Ich will sowas. Genau. Früher war alles besser. Dazu kommen politische Veränderungen im Moment, ne? Die einen erschrecken. Klimawandel, Flüchtlingsströme, Kriege überall. Und der christliche Glaube verliert in unseren westlichen Ländern, auch in Deutschland hat man so gefühlt den Eindruck immer mehr an Boden. Ne? Man denkt, man ist so in so einer Zeitenwende. Ne? So wurde ja auch politisch davon geredet. Und ich weiß das. Es gibt auch einen anderen Blick auf die ganze Situation. Es gibt viel Fortschritt in Medizin und Technik, die einem echt gut tun, die einem echt eine Hilfe sind. Ne? So. Auch gerade bei Krankheiten und bei Situationen, die schwierig sind. Und dennoch leben wir gefühlt in einer Zeitenwende. Persönlich, ich habe es eben so für mich erwähnt und auch in den großen Bezügen. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit erlebst. Der Bibeltext, den wir eben gehört haben, nimmt uns auch mit in eine Zeitenwende, in eine dramatische Zeitenwende für das Volk Israel. Und wir merken aber, dieser Text ist kein Text der Resignation, ein Text, der irgendwie aufgibt, sondern wo Gott sagt, hey, ich bin unterwegs, auch in dieser Zeit und ich tue was. Da wächst was, da geht was auf, ich bin da. Ein Text, der uns Hoffnung machen will für die Zeitenwenden unseres Lebens und auch für die spezielle Zeit, in der wir leben. Ein Text der Hoffnung. Und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Und der erste Gedankengang dabei ist Jesajas Zeitenwende. Das ist so die nächste Folie. Ich erzähle uns mal, der Prophet Jesaja war halt ein Mann Gottes, der Gottes Absichten und Gottes Willen in diese Zeit hineingeredet hat. So ziemlich deutlich. Und das war eine sehr schwierige Zeit für das Volk Israel. Der König von Babylon, Nebukadnezar, hatte im Jahr 586 vor Christus Jerusalem erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Müsst euch vorstellen, irgendeiner kommt nach Berlin, erobert das und macht es dem Erdboden gleich. Die jüdische Oberschicht wurde nach Babylon verschleppt. Das war ein super GAU für die Israeliten und ein Traumata. Ne? Es gibt Leute nach dem Krieg oder im Krieg, dem letzten, die so was Ähnliches erlebt haben. Ne? So, genau. Jahre und Jahrzehnte vergingen in der Gefangenschaft und in diesen Zeiträumen, wo sie so festsaßen in Babylon, trauerten die Juden natürlich der guten alten Zeit nach, der Zeit in ihrer Heimat. Und in diese Zeit hinein spricht Jesaja sehr deutlich Gottes Wort. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Darum bezieht sich dieser Satz auch auf die Situation damals. Und das meint nicht, dass Jesaja irgendwie gegen Tradition ist oder gegen das Gute aus der alten Zeit. Aber Jesaja macht im Auftrag Gottes deutlich, dass eben dieser Gott sein Volk neue Wege führen wird. Und er sagt, jetzt bricht was Neues auf, ne? Und das muss man mal so sich sacken lassen. Man sitzt echt fest in einer ganz schwierigen Situation, dann kommt der lebendige Gott und sagt, und jetzt auf, es geht weiter. Ich bin noch da, ich habe mich nicht verabschiedet, ich bin da. Ich habe für euch Wege aus der Gefangenschaft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Wege in eine friedvolle Zukunft, Wege mit Hoffnung und Mut. Ich Gott, habe meine Wege für euch. Soweit die Situation von Jesaja, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Früher war alles besser. Mal so ein Gedankengang, was machen wir mit der Vergangenheit? Das ist so der zweite Gedankengang in der Predigt. Wie geht ihr mit der Vergangenheit um, mit dem, was hinter uns liegt? Und die Beschäftigung damit ist sehr wichtig und eine urmenschliche Angelegenheit. Sie kann eine echte Hilfe sein. weil wir Menschen aus der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit echt was lernen können. Die guten und positiven Erfahrungen können uns eine große Hilfe sein, sie können uns Mut machen, sie können uns neue Wege aufzeigen, um die Probleme und Herausforderungen von heute anzugehen. Ich habe immer diese Geschichte im Kopf von einem älteren Mann in einer Gemeinde, eine Gemeinde, die eine große Herausforderung zu meistern hatte, ne, so, und wo alle irgendwie verunsichert waren und nicht wussten, wie es weitergeht. Ne, und in einer Versammlung der Gemeinde geht dieser ältere Herr nach vorne und sagt, wisst ihr, vor 60 Jahren, ne, als ich ein junger Mann war, standen wir vor Problemen. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben unserem Gott vertraut und gebetet. Und Gott hat uns geholfen und wir haben das hingekriegt mit Gottes Hilfe. Der sagte, vor 30 Jahren standen wir vor einem großen Berg als Gemeinde. Es waren schwierige Zeiten, es ist nicht gut gelaufen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Gott vertraut und gebetet und er hat uns geholfen. Der sagte, und auch dieses Problem heute, ihr lieben jungen Menschen, mit Gott vertrauen und mit Gebet, mit Vertrauen auf ihn, werden wir das angehen können. Also man kann gerade aus den guten und positiven Erfahrungen der Vergangenheit Mut schöpfen, gerade wenn sie mit Gott gemacht wurden für das Heute und für die Zukunft. Aber selbst negative Erfahrungen können wir in das Konzept unseres Lebens integrieren. Sogar aus Fehlern können wir klug und weise werden, wenn wir bereit sind, sie uns anzuschauen und Änderungen in unserem Leben vorzunehmen. Jemand sagte mal so, ein weiser Mann, Scheitern ist eine wunderbare Gelegenheit, Dinge auf der Basis gewonnener Erkenntnisse in Zukunft besser zu machen. Einfach aus Fehlern lernen. Ne? So. Vielleicht brauchen wir Hilfe dabei. Menschen, denen wir vertrauen, mit denen wir unser Fehler und Scheitern reflektieren können. Ne? Mit denen wir uns hinsetzen können und sagen, boah, ist furchtbar schief gegangen, können wir mal drüber reden. Ne? Lass uns mal drüber nachdenken. Seelsorge. Heute ist ja Supervision, Coaching ein großes Thema. Vielleicht brauchen wir sogar ärztliche Hilfe, einen Therapeuten, um kluge und weise Schlüsse daraus zu ziehen mit Gottes Hilfe. Ich habe mich daran erinnert, so vor 10, 11 Jahren saß ich ganz oft drüben im Gastraum. Ne? So, und Ulrich und ich und haben uns ein Frühstück gemacht und wir haben über mein Scheitern geredet, über meine Fehler, ne? So die ich gemacht habe. Und ich habe da ganz viel verarbeiten dürfen in dieser Zeit. Ne? So, ich habe gerade diese, es waren oft Mittwochmorgens, echt geschätzt, ne? So, wo ich einfach in einem geschützten Raum darüber nachdenken konnte, was in meinem Leben nicht gut gelaufen ist. Und ich habe versucht, mit Gottes Hilfe Schlüsse daraus zu ziehen. Und deswegen mache ich dir heute Morgen Mut. Schau dir deine Fehler an und lerne. Lauf nicht weg davor. Wenn wir uns nicht an unsere Vergangenheit erinnern, werden wir dazu verurteilt, sie nochmal zu durchleben. Darum dürfen wir uns mit unserer Vergangenheit beschäftigen, in den großen Zügen der menschlichen Geschichte, damit wir lernen, aber vor allen Dingen auch mit unserer eigenen Geschichte, damit wir uns selbst verstehen lernen und dass wir manche Fehler und Schwierigkeiten wirklich dann aus dem Weg gehen und nicht wieder an tote Punkte kommen, sondern aus der Vergangenheit wirklich lernen. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Dieser Vers ist also kein Aufruf zu einem Leben, das sich auf keinen Fall mit der Vergangenheit beschäftigen soll. Es ist eher so die Idee, das ist ein Geschenk Gottes, aus der Vergangenheit zu lernen und wieder auf die richtige Spur zu kommen. So. Und immer wenn ich an Diepholz denke, dann weiß ich, das ist so ein Ort für mich, wo Gott das mit mir irgendwie hingekriegt hat und mit euch, dank eurer Hilfe. Und deswegen ist das so kostbar und wertvoll. Für mich hier zu sein. Nee, hätte ich nicht. Kartoffelschnippen kann therapeutisch sein, ich sag's euch. Zu viel mit der Vergangenheit sich auseinanderzusetzen, kann natürlich auch schwierig sein. Das ist so ein zweiter Gedankengang hier. Wenn man nämlich irgendwie dabei stehen bleibt, früher war alles besser. So, damit wären wir wieder bei unserem Anfangssatz. Also wenn die Israeliten in Babylon festsitzen, neigt man dazu, die Vergangenheit sich schön zu reden. Früher war alles besser, wir haben das am Anfang öfter gehört. Ist auch ein Satz, der so nicht stimmt. Aber wenn man ständig darum kreist, übersieht man oft das Schöne und Gute im Heute. Man übersieht Gottes Schönheit und Wirken im Jetzt. Ne? Gott ist jetzt unterwegs, heute hier in deinem Leben und will nicht, dass du in der Vergangenheit stecken bleibst. Wer zu viel um das Vergangene kreist, verliert Hoffnung, verliert Motivation und Kraft für das Morgen. Denkt daran, daran klammert ihr euch, aber blickt doch nicht immer zurück. Nochmal dieser gleiche Text mit einer anderen Übersetzung. Und was auch oft ist, wenn man sich mit dem Vergangenen auseinandersetzt, ist, dass man einen Schuldigen irgendwie sucht für das, was verkehrt gelaufen ist. Ne? So, man sucht den Schuldigen und hat den auch irgendwie gefunden und macht das immer und immer wieder. Das kann dazu führen, dass man sich der Realität des Heute nicht mehr stellt. Ne? So, die anderen sind daran schuld und ich muss gar nicht Verantwortung für mein Leben übernehmen. Genauso ist es, wenn ich mich mit Selbstvorwürfen quäle, was in meinem Leben verkehrt gegangen ist. Wenn ich immer daran denke, dass es meine Schuld ist und dass ich nicht klarkomme, weil es meine Schuld ist. Hallo, guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir haben eben gehört, dass Gott es mag, wenn wir uns mit unseren Fehlern, auch mit unserem Scheitern und mit unserer Schuld auseinandersetzen. Und wenn dann Neues, Heiles in unser Leben kommt. Und es meint eben nicht, dass wir irgendwie in einen schrägen Selbstzerstörungsmodus schalten und immer um unsere Fehler kreisen, ne? Immer um unsere Schuld. Gott hat es auf dem Herzen, dass wir konstruktiv und heilsam mit unserer Schuld umgehen, ihn um Vergebung bitten und dass wir Dinge in unserem Leben zum Guten verändern. Das darfst du heute wissen. Gott will dir vergeben. Ich weiß nicht, womit du dich vielleicht quälst oder auseinandersetzt, was dir zu schwer ist. Gott will dir vergeben. Psalm 32, Vers 1. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. So ist das nämlich. Wir müssen uns nicht quälen. Wir müssen uns nicht fertig machen. Der lebendige Gott vergibt uns. Bleib nicht bei deiner Schuld in der Vergangenheit hängen. Und dann schafft Gott Neues. Das ist der dritte Gedankengang. Zeitenwende in Babylon für das Volk Israel. Sie hatten erlebt, wie ihr Land, wie ihr Volk, ihr Glaube angegriffen wird. Sie waren dabei, als die Supermacht des damaligen Nahen Ostens, Babylon, ihr Land eroberte. Jerusalem in Schutt und Asche gelegt wurde und die haben erlebt, wie Menschen starben. Auch aus ihrer Familie, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis. Andere wurden weggeführt in die Fremde. Und wenn wir daran nochmal einen Moment denken, dann können wir uns vorstellen, wie das für die Juden in Babylon gewesen sein muss in der Gefangenschaft. Wenn du wirklich gefangen bist und du kommst da nicht raus, du bist fremdbestimmt. Da muss ganz viel Trauer, da muss ganz viel Wut, ganz viel Resignation, Traumata, Angst und Verzweiflung gewesen sein. Wie sollen wir nur leben unter solchen Bedingungen? Und da ist es kein Wunder, dass man sich in die Vergangenheit flüchtet, als man ein Land hatte, einen König, einen Tempel, ein Zuhause, einen Glauben, eine Familie, wo man Freunde hatte. Früher war doch eben alles viel besser. Und in diese Situation schickt Gott einen Propheten, einen, der soll reden im Auftrag Gottes. Der soll seinem Volk sagen, der Fremde in der Gefangenschaft. Er soll reden von Gottes guter und heilsamer Zukunft. Er soll ihnen sagen, ich will neu mit euch anfangen, neu beginnen. Denkt nicht mehr an das Frühere. Jetzt bricht was Neues an. Es steht hier nicht, wie die Juden in Babylon reagiert haben auf den Propheten. Auf den, der ihnen was zu sagen hatte, um Gottes Willen. Vielleicht haben sie so reagiert. Also eigentlich ist das unrealistisch. Ne? Beim gesunden Menschenverstand, lieber Jesaja, bitte nicht schon wieder falsche Hoffnung wecken. Ne? Da war schon mal einer da, der hat Ähnliches gesagt. Lass mal. Menschen machen doch immer nur falsche Versprechen. Oder Gott hat uns doch eh aufgegeben. Jerusalem, der Tempel, alles weg. Lass uns doch lieber hier in Babylon einrichten. Die haben auch ein paar nette Götter, die könnte man vielleicht auch anbeten. Außerdem sind die eine Supermacht. Früher war alles besser. Außerdem, eigentlich bin ich für sowas schon zu alt, ich bin 59. Ne? So, für Neuanfänge, boah, das kannst du dir echt abschminken. Oder vielleicht hat auch einer gesagt, hol mal einmal die Leute vom Prophetencheck, ne? Damit wir den hier mal gründlich überprüfen, ne? So, was der hier uns so erzählt. Aber Jesaja kommt eben nicht mit menschlichen Worten. Er kommt als der Gesandte Gottes. Er kommt nicht mit ein paar netten Selbsthilfetipps, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal das Leben hier ein bisschen netter. So Selbsthilfetipps, mit denen man schlechte Zeiten angeht. Er kommt auch nicht mit einer klugen Lebensregel oder menschlichen Möglichkeiten. Jesaja verspricht seinem Volk, Gott fängt neu mit euch an. Heute, jetzt. Gott fängt neu mit euch an. Und die Frage ist, wer hat die Macht, Menschen aus einer so tiefen Verzweiflung, Resignation und Angst herauszuholen und in eine gute und hoffnungsvolle Zukunft zu führen? Und das ist die Antwort von Jesaja, das ist die Antwort Gottes damals, das ist die Antwort Gottes für heute. Gott kann das. Gott kann das, hat das damals mit den Menschen geschafft, weil er Himmel und Erde gemacht hat, weil er Jesus auf die Erde geschickt hat. Gott kann aus Verzweiflung und Resignation und aus Angst herausholen. Dich heute hier, er kann das und er will das. Und Gott ist auch noch nicht fertig mit seinem Volk, mit dieser Welt. Gott ist nicht fertig mit dieser Gemeinde, mit meiner Gemeinde in Rinteln, mit der Gemeinde Jesu hier in Deutschland. Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Und auch mit 59, mit 60, mit 65, mit 70. Egal, man kann immer noch mal neu anfangen. Da wächst immer noch mal was Neues, Heilsames in unserem Leben. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Dieser Vers spricht von dem, was Gott Neues tut, ausgedrückt in der Poesie von Jesaja. Da keimt etwas, da wächst etwas. Gott schenkt seinen Leuten Wachstum, neues Leben blüht auf, auch bei uns hier, auch in deinem Leben. Da wird es neue Wege gehen, wo alte nicht mehr gangbar sind. Wird Gott neue Wege schenken, offene Türen für dich und für mich, für uns. Wo alles am Trocknen und Verdursten war, schenkt Gott uns neues Wasser des Lebens, seinen Heiligen Geist. Sogar in der Einöde und den Wüsten unseres Lebens ist das möglich und will Gott das tun. Einen kleinen Einschub nochmal, doch nochmal einen Blick in die Vergangenheit der Beziehung Gottes zu seinem Volk. Da heißt es, nein, du hast mich mit deinen Sünden bedrängt und mich mit deinen bösen Taten ermüdet. Ich allein bin es, der deine Übertretungen um meinetwillen selbst tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. Jesaja 43, 22 bis 25. Ja, die Beziehung Gottes zu seinem Volk war echt belastet. Das Volk hatte sich abgewandt von Gott, vom Leben abgewandt, war quasi auf die dunkle Seite gewechselt. Es gab Ungerechtigkeit, es gab Machtmissbrauch und Korruption, es gab Götzendienst. Das Volk verließ sich auf falsche Götter und auf falsche Menschen, ne? Hat sich auf andere Länder verlassen. Da gab es so viel Trennung und Schuld von Gott. Und doch schenkt Gott Vergebung und Neuanfang. Das Volk Israel hat erlebt, wie diese Sünde in die große Katastrophe führte nach Babylon. Aber dabei blieb es nicht. Gott schenkte seinem Volk Vergebung. Gott kündigt einen Neuanfang an, eine Zeitenwende, seine Zeitenwende. Eine Zeitenwende der Heilung, Vergebung und Erlösung. Weil Gott sein Volk liebt, die Menschen liebt und sie nicht aufgibt. Und weil er sie nach Hause bringen will. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Geschichte von früher, ne? 586 vor Christus, das ist schon ganz schön lange hin, ne? So kann man gar nicht hindenken fast. Aber das ist eben nicht nur eine Geschichte von früher. Jesaja, Gott, dieser Text will heute zu dir reden, Gott will zu dir sprechen in dein und in mein Leben und er will prophetisch reden. Und das meint, für deine spezielle Situation hat er ein Wort, eine Idee und einen Plan. Er hat heilsame Absichten für deine Lebenssituation. Und damit darfst du rechnen, heute. Ich bin heute Nacht wach geworden, habe gedacht, hatte so Herausforderungen vor meinen Augen und dachte, ich weiß gar nicht, wie ich damit so richtig umgehen soll. Und das wäre, als wenn Gottes Geist mir zuflüsste, vertrau mir doch einfach. Ne? Wie wäre es mal mit Vertrauen? Ne? So, bring mir das, ne? Leg es vor mir aus, ne? So, besprich mit mir das und vertraue darauf, dass ich eingreife. Wie wäre es mal mit Vertrauen? Habe ich gesagt, ja, für einen Pastor wäre das gar nicht schlecht, ne, wenn er Gott vertrauen würde. Das hätte schon was. Wie wäre es, wenn wir Gott einfach zutrauen würden, dass für uns eine Zeitenwende kommt, da wo wir vielleicht festsetzen im Kreisen um damals wo uns die Perspektive für heute und für morgen fehlt. Gott will uns heute Hoffnung schenken für unser Morgen. Er will uns eine neue Zuversicht für das Heute geben. Die Geschichte Gottes mit dir und mir ist noch nicht vorbei. Gott ist mit dir und deinem Leben. Wir dürfen ihm wirklich vertrauen. Und ich sage das nochmal sehr bewusst, es kam schon öfter in dieser Predigt durch, aber ich sage es nochmal. Du darfst ihm auch die dunklen Seiten anvertrauen, deine Schwächen, deine Niederlagen, deine Schuld. Da, wo es böse und dunkel geworden ist in deinem Leben, will er dir vergeben, will dich heilen, will dich befreien, dich persönlich. Er schenkt so gerne Neuanfänge, das will er gerne tun. Und dann haben wir einen Auftrag. Gottes Neuanfang zieht nämlich Kreise. In Vers 21 heißt es über Israel: Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Das ist Gottes Perspektive für sein Volk, Israel. Sie sollen von seinem Ruhm erzählen, von der Liebe, von der Größe Gottes. Alle Völker drumherum sollen sehen, wie gut Gott ist und wie sehr er eingegriffen hat. Wir dürfen das heute sein. Mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wir dürfen heute Gottes Ruhm erzählen. Wir dürfen Menschen von Gottes Liebe und Erlösung, von seiner Größe berichten. Dazu sind wir heute da. Ob das in Rinteln ist, in Lübeck oder in Diepholz. Ne? So auf dem großen Markt, der jetzt kommt, oder beim Bäcker. Ne? So egal. Wir dürfen den Ruhm Gottes verkünden. Und ich möchte uns jetzt nochmal einen anderen Blick geben. In manchen Gremien, in denen ich mich so bewege, im Moment in unserem Kirchenbund, in der Ökumene, habe ich manchmal den Eindruck, da ist Heulen und Zähneklappern. Ne? So, da ist von all dem Abbau und Schwund, den es in den Kirchen in Deutschland gibt. Ne? So, das ist manchmal nicht so fröhlich. So, ne? Dann geht man nach Hause und denkt, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, welche Einblicke die ihr habt. Ich möchte euch eine andere Perspektive geben. Sehr berührt, als ich davon gehört und gelesen habe. Weltweit wächst das Christentum ohne Ende. In ganz vielen Ländern, in Südamerika, in Afrika, in Asien, werden ganz viele Leute Christen. So. Und interessanterweise sind das die charismatisch-pfingstlich geprägten Leute. Die gibt es sogar bei den Katholiken irgendwie in Südamerika. Die füllen ganze Stadien. So werden heil. Das passiert. Es passiert auch im Kleinen und unter Druck. In dem Land, aus dem meine Frau kommt, werden Tag für Tag Leute Christen. Obwohl sie wissen, das kostet sie eventuell das Gefängnis, es kostet sie eventuell das Leben. Aber sie treffen in Hauskirchen. Ne, so. Und es gibt Leute, die sagen, irgendwann stürzt dieses Regime dort, alleine weil es so viele Christen gibt, weil gar keiner mehr Muslim ist. So. In anderen Ländern wie in China ist genau das Gleiche. Ne? Also wir sind nicht auf verlorenem Posten, ne? Gar nicht. Ne? So, wir erleben das vielleicht gerade in Deutschland nicht so. Ne? Ich würde mir das für Deutschland wünschen. Ich würde mir das für Diepholz wünschen, für uns in Rinteln wünschen, für uns in Lübeck wünschen, dass da wieder was wächst, dass was wieder zum Leben kommt. Das würde ich uns wünschen. Aber es gibt diese andere Perspektive. Vergesst die nicht. Habt die im Blick, ne? Wir sind nicht alleine. Ich komme zum Schluss. Römer 15, die Verse 12 bis 13. Da zitiert der Apostel Paulus unseren Freund Jesaja. Und der Prophet Jesaja sagte: Der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden alle ihre Hoffnung auf ihn setzen. Und dann schreibt Paulus weiter: Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also viele Jahrhunderte nach dem Propheten Jesaja zitiert Paulus ihn. Er schreibt einen Brief an Menschen, die auf Gott vertrauen, in einer anderen Zeitenwende der Geschichte, im neuen Babylon in Rom. Gottes große Zeitenwende war gekommen. Ne? So, wenn ihr euch vorstellt, dieses Volk Israel ist tatsächlich zurückgekehrt aus Babylon. Und in diesem zurückgekehrten Volk kam dann Jahrhunderte später der Erlöser der Welt, Jesus Christus, zur Welt. Jesus, der durch sein Leben und Sterben, sein Auferstehen, Erlösung, Befreiung, Vergebung, Heilung und ewiges Leben gebracht hat. Jesus hat Hoffnung in diese Welt gebracht. Und Menschen in Israel und später in der damals bekannten Welt fangen an, ihm zu vertrauen und finden den Weg zurück zu Gott. Aber auch sie erleben damals schon Druck, Schwerheit. Und darum wünscht ihnen der Apostel Paulus neu Hoffnung und Zuversicht. Die Perspektive Gottes wünscht ihnen die Kraft des Heiligen Geistes. Dafür betet er. Und ich habe mir gedacht, ich möchte zwei Dinge tun zum Schluss der Predigt. Einmal möchte ich euch bitten, einmal darüber nachzudenken, wie eure Reaktion ist auf das Wort Gottes heute, auf dieses prophetische Wort. Könnt ihr euch vorstellen, dass was Neues in eurem Leben beginnt, was Neues aufkeimt, was Neues wächst, dass Dinge, die euch so lange belastet haben, einfach weggehen, vergeben werden und es einen Neuanfang gibt? Dann fordere ich euch ein bisschen heraus, findet ein Ja dafür. Einfach so ein kleines Ja des Vertrauens und sagen, ja, da bin ich dabei. Mich will ich. Steige ich ein. Ne? So. Und ihr könnt das ja ganz gleich zeichenhaft tun, so indem ihr sehr bewusst das Abendmahl feiert. Ne? Nehmt es einfach so als Zeichen, ja, ich vertraue auf Gottes gute Zukunft für mein Leben. Ich habe das gehört und ich nehme das Brot und ich trinke den Wein und sage Ja dazu. Ne? So. Das ist kein Druck, ne? Das sieht ja keiner, was in eurem Herzen vorgeht, das ist auch gut so. Überlegt es euch. Und dann wünsche ich euch was. Ne? Zum Geburtstag darf man sich ja was wünschen. Und ich wünsche mir von Gott für euch ganz viel Hoffnung und Zuversicht. Das wünsche ich mir. Ich wünsche dir, dass du Gottes Gegenwart noch viel stärker erlebst als bisher in deinem Leben. Ich wünsche dir wirklich Vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Ne? So. Ich weiß, unsere sind manchmal echt begrenzt und es ist alles irgendwie vernagelt. Aber Gott kann die Vernagelung wegnehmen. Ich wünsche dir Vergebung. Wenn das so dein Thema ist, wenn du merkst, ey, boah, das muss irgendwie raus aus meinem Leben, dann wünsche ich mir, dass du echt erlebst, wie Gott dir vergibt. Ich wünsche dir Gottes Kraft für dein Leben. So, in dem Lebenssituation, wo du jetzt drin bist. Und ich wünsche uns allen zusammen ganz viel Vertrauen drauf, was Gott noch mit unseren Gemeinden anstellen kann in dieser Welt. Das wünsche ich uns. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Amen.